Ja, Jesus, hab du von ganzem Herzen Dank, dass du im Abendmahl deinen Bund mit uns immer wieder aufs Neue bestätigst und dass uns, wenn wir an deinen Tisch kommen, immer wieder aufs Neue bewusst wird, was du am Kreuz für uns getan hast und dass wir nur dadurch gerettet sind. Amen. Es ist zu einer festen Tradition in unserer Gemeinde geworden, dass wir einmal im Monat, in der Regel am ersten Sonntag, gemeinsam Abendmahl feiern. Dass wir diese Möglichkeit haben, zum Tisch des Herrn zu gehen und uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Und im Abendmahl unser Ja zu ihm auch zu bestätigen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass nur diese Tradition, nur diese Funktion des Abendmahls nicht ausreichen würde, um uns zu retten. Nicht ausreichen würde, um uns zu befreien, wenn es ein reines Ritual bleibt. Aber es ist unter vielen anderen Dingen eine Möglichkeit, Gott die Ehre zu geben und ihm voller Dankbarkeit gegenüberzutreten. Ja, und um Dankbarkeit im Speziellen, aber auch im Einzelnen soll es heute in dieser Predigt gehen. Wir werden vielleicht auch noch so ein bisschen auf das eingehen, was wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Der Predigttext steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 19 und ich lese ihn nach der Genfer Übersetzung. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist es keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Wie viel Leid hatten sie erlebt, diese Männer? Wie viel Hoffnungslosigkeit? Sie waren echt arm dran, Lepra am ganzen Körper. Der ganze Körper ist entstellt von Hautveränderungen. Überall werden Flecken auf dem Gewebe sichtbar und Lepra ist ja auch ansteckend, meistens zumindest. Und das bedeutete, dass diese 10 Männer von der Gesellschaft ausgestoßen waren. Von Zeit zu Zeit kamen vielleicht Verwandte vorbei und stellten in sicherer Entfernung Essen und Kleidung an einen großen Felsen. Aber einen persönlichen Kontakt, den gab es nicht mehr. Man verständigte sich höchstens über Zuruf, hielt dabei aber mindestens 50 Meter Abstand. Und das ist ganz schön weit. So kam zu der Krankheit der Verlust der sozialen Kontakte, die Trennung von der Familie, die Einsamkeit. Und diese Männer erfuhren irgendwie, dass Jesus bei ihnen vorbeiziehen sollte. Und sie hörten ganz genau hin. Wahrscheinlich hatten sie schon von diesem Mann gehört, der Kranke heilte, der Männer und Frauen gesund machte. Vielleicht war das auch für sie eine Chance, eine Hoffnung. Und so warteten sie auf Jesus, standen früh auf, um an der Straße zu stehen und zu warten, bis er endlich vorbeikäme. Und tatsächlich, gegen 10 Uhr morgens kam eine Gruppe mit Menschen auf das Dorf zu. Sie waren sich gar nicht sicher, wer dieser Jesus war von denen, aber sie liefen auf ihn zu und riefen: Jesus, Herr, du Sohn Gottes, erbarme dich über uns. Sieh uns doch an, wie wir durch diesen Aussatz entstellt sind. und was durch diese Krankheit aus unserem Leben geworden ist. Das ist kein Leben mehr, das ist nur noch ein Dahinvegetieren. Und Jesus hat Erbarmen mit diesen Männern. Vielleicht erwarten sie, dass Jesus sagt, ihr seid geheilt und alles ist gut. Aber Jesus schickt sie zu den Priestern. Und sie gehen los, obwohl sie noch gar nichts von Heilung sehen. Das war Gesetz, dass die Priester die Reinheit der Haut bestätigen mussten. Sie machten sich auf, in dem Glauben, dass Jesus sein Wort halten würde, dieser doch für sie Fremde, in dem Glauben, dass er sie heilen würde. Und auf dem Weg dorthin mussten sie sich natürlich immer noch von den anderen Menschen fernhalten. Und wenn Menschen sie sahen, machten diese wahrscheinlich einen großen Bogen um sie. Das ist schon ein enormer Glaube, dann trotzdem loszugehen und darauf zu vertrauen, dass das, was dieser Jesus sagt, auch eintrifft. Ein Glaube, der auch manchmal von uns gefordert wird. Wir wissen nicht, wie weit ihr Weg war, ob sie schon nach 10 Minuten, nach einer Stunde oder erst am kommenden Tag die Priester erreichen konnten. Und wir wissen auch nicht, wann auf diesem Weg sie merkten, dass sie gesund sind. Nichts war mehr zu sehen auf der Haut. Und einer ging zurück, geheilt. Er lief gar nicht erst weiter zum Priester, nicht zu seiner Familie. Erst machte er kehrt und lief zurück zu Jesus, um ihm für seine Heilung zu danken, ihn zu loben und zu preisen. Aber die anderen hatten doch das Gleiche erlebt. Warum sind sie nicht zurückgegangen? Wo waren sie? Was hinderte sie, es genauso zu tun? Hatten auch nicht auch sie allen Grund, Jesus zu danken? Doch bevor wir voreilig urteilen oder sie vielleicht sogar verurteilen, wollen wir uns gemeinsam ein paar Gedanken über ihre möglichen Beweggründe machen. Ja, und vielleicht kann der ein oder andere doch ähnliche Verhaltensweisen oder Gedanken oder Erleben bei sich selber finden. Vielleicht denkt der eine, ich gehe erstmal zum Priester. Wer weiß, vielleicht ist doch noch was da. Vielleicht bin ich gar nicht ganz gesund. Vielleicht bin ich gar nicht wirklich geheilt. Wenn doch noch was zu finden ist, dann war alles umsonst. Misstrauisch, kleingläubig. Er kann es noch nicht fassen. Der Nächste denkt überhaupt gar nicht dran, noch irgendwie zurückzulaufen. Endlich wieder zur Familie, endlich wieder zu Frau und Kindern. Wie lange habe ich sie nicht gesehen? Und voller Ungeduld läuft er weiter. Vielleicht denkt auch einer, das wurde auch höchste Zeit, dass Gott hier eingreift. Ich habe in meinem ganzen Leben nichts getan, um eine solche Strafe zu verdienen. Ich war redlich, ich war fleißig. Ich habe mich um meine Familie gekümmert. Ich bin regelmäßig in die Synagoge gegangen. Habe diesen Gott geachtet. Und dann passiert mir sowas? Das muss ein Irrtum gewesen sein. Das hatte ich nicht verdient. Aber ob er überhaupt darüber nachdenkt, sich noch zu bedanken, oder ob sie bei ihm dieses Gefühl auftritt, das ist doch selbstverständlich. Das habe ich doch verdient. Und voller Stolz sagt, endlich ist mir Gerechtigkeit widerfahren. Vielleicht ist der andere auch misstrauisch und denkt, ja gut, das mag jetzt ja mal so sein. Aber mal gucken, was in 1-2 Wochen ist, ob das überhaupt hält. Und in ein paar Tagen ist vielleicht alles wie gehabt. Ja, und dann kommen vielleicht auch Gedanken, jetzt war ich so lange da draußen vorm Dorf. Was nützt mir die Heilung, wenn meine Familie mich nicht mehr will? Wenn sich da alles verändert hat und ich gar nicht mehr hineinpasse, dann war doch einfach alles umsonst. Tja, und dann kann es ja auch sein, dass das Danken einfach mal vergessen wird. Und vielleicht oder wahrscheinlich fallen euch noch andere Möglichkeiten ein, weshalb die Männer damals, aber auch wir heute, Gott nicht danken. Als ich vor einigen Jahren krank wurde und merkte, dass ich mit meiner Erkrankung, diesen körperlichen Belastungen auf der Station, in der ich war, nicht mehr gewachsen bin, dass ich das einfach nicht mehr machen konnte, da fiel für mich schon viel zusammen. Und ich war am Anfang wirklich verzweifelt und ich bat Gott um Heilung. Und auch Christen in meinem Umfeld haben für mich gebetet, dass ich wieder ganz gesund werde. Aber Gott hat ganz anders gehandelt. Ja, es ging mir mit der Zeit deutlich besser. Aber selbst heute könnte ich auf dieser Station, in der ich so viel heben und fahren müsste, nicht arbeiten. Bin dazu nicht mehr in der Lage. Aber Gott hat alles so vorbereitet und so viele Wege geebnet, dass ich heute eine andere Stelle habe. Dafür kann ich ihm nur danken. Aber ganz ehrlich, am Anfang oder lange Zeit fiel es mir sehr schwer, das aus seiner Hand zu nehmen, weil das war nicht das, was ich wollte. Dass wir in einem Land leben, in dem wir so gut versorgt sind, ist nicht selbstverständlich. Und es ist auch nicht mein Verdienst. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich morgens aufstehe, den Kühlschrank aufmache und zu essen habe. Natürlich arbeite ich dafür. Aber dass ich in einem Land bin, wo das einfach so möglich ist, einkaufen zu gehen. Dass ich in einem Land geboren bin, in dem ich den Wasserhahn aufdrehe und es kommt Wasser raus. Das ist doch nicht mein Verdienst. Dass ich nicht verfolgt werde, weil ich an Jesus glaube. Dass ich darüber so nachdachte, was alles so selbstverständlich in meinem Leben ist, da war ich schon beschämt, wie selten ich dafür ganz bewusst Danke sage. Gott ist da und er handelt in unserem Alltag. Ja, und auch bei uns gerät das oft in Vergessenheit und Dank bleibt auf der Strecke. Ich finde es in dieser Geschichte faszinierend, dass dieser geheilte Mann umkehrt, noch bevor er sich dem Priester zeigt. Er fällt auf seine Knie und dankt Gott. Zuerst steht der Dank an den Gott, der ihm wieder sein Leben und seine Familie schenkt. Vor kurzem war ich ja mit meinen Enkelkindern auf einer Freizeit und dort wurde dann am Tisch ganz häufig ein Lied von der Margret Birkenfeld gesungen. Viele kennen sie ja schon. Und dieses Lied heißt: Hast du heute schon Danke gesagt? Für so viel schöne Sachen. Zum Wohnen ein Haus, zum Schlafen ein Bett, Brot auf dem Tisch, Milch im Krug, Freunde zum Spielen, Kleider genug. Dass Jesus uns liebt, dass er von Tag zu Tag mit uns geht. Und. Hast du heute schon Danke gesagt dafür, dass Gott dir so viele Dinge schenkt? Als ich klein war, bei euch war das bestimmt nicht anders, da gab es in vielen Geschäften noch eine Balkenwaage. Kennt man ja, ne? Rechts und links, so ein Teller. Und da legt man dann die Sachen drauf, um zu wiegen, damit es die Waage hält. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Waage bei dir zu Hause. Und auf der einen Seite liegen die Bitten. Und auf der anderen Seite liegt dein Dank. Ist sie so? Dankbar sein heißt Gott die Ehre geben. Lukas beschreibt uns die Szene, in der dieser Mann zu Jesus zurückkehrt, ganz genau. Dieser Mann fällt Jesus vor die Füße und dankt ihm und lobt Gott dafür. Und Jesus sagt, wo sind denn die anderen? Gibt nur dieser Gott die Ehre? Dankbarkeit drückt sich dadurch aus, dass wir Gott in und mit unserem Leben die Ehre geben. Aber was heißt das denn? Gott der Ehre geben. Ich will versuchen, das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Wenn ein junges Paar heiratet, wenn die am Altar stehen, dann ist in diesem Eheversprechen drin, ich will sie, ich will ihn lieben und ehren. Und ich habe mal einen jungen Mann gefragt, was das denn für ihn bedeutet, seine Frau zu ehren. Und dann sagte er, ein Beispiel ist für mich, ich weiß, dass meine Frau abends oft ganz erschöpft nach Hause kommt. Den ganzen Tag ist sie von Stimmengewirr umgeben, muss Rede und Antwort stehen, zuhören. Und wenn sie nach Hause kommt, wünscht sie sich nichts sehnlicher als ein bisschen Ruhe. Bei mir ist das umgekehrt. Wenn ich zu Hause bin, ist eigentlich sofort Radio oder Fernsehen an, damit ich ein Hintergrundgeräusch habe. Aber ich weiß, wie wichtig es für sie ist. Und deswegen, wenn meine Frau den Schlüssel ins Schloss steckt, mache ich erstmal alles aus. Dann kann sie in Ruhe nach Hause kommen, ankommen und sich ein bisschen erholen. Und das tue ich für sie, weil ich sie lieb habe und sie damit ein bisschen ehren möchte. Gott der Ehre geben, das heißt, das zu tun, worüber sich Gott freut, und das zu unterlassen, was Gott traurig macht. In Kolosser 3, Vers 17 steht: Alles, was ihr tut, tut es wie Jesus nach seinen Maßstäben und gebt damit Gott die Ehre. Ja, es gibt ganz viele Gründe, um dankbar zu sein, um Gott dankbar zu sein. Aber ich denke, der höchste Grund ist, Christus bringt unser Leben und unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Und wir können uns gar nicht oft genug bewusst machen, was das bedeutet. Eigentlich müssten wir alle sterben, weil wir Menschen sind. Und wir sind Sünder. Und auf die Sünde steht als Strafe der ewige Tod. Das sagt uns die Bibel an ganz vielen Stellen sehr deutlich. Und es gibt für uns Menschen keine Möglichkeit, da selber irgendetwas zu tun, um das wieder in Ordnung zu bringen. Mit keinem Geld, keinem Opfer, keinem Einsatz können wir uns freikaufen, uns freimachen von der Sünde, sodass wir aus eigener Kraft ewiges Leben hätten. Dafür gibt es nur eine einzige Möglichkeit, nämlich annehmen, was Christus für uns getan hat, dass er gelitten hat, gestorben ist und wieder auferstanden und dass er unsere Strafe auf sich genommen hat, die sonst jeder Einzelne von uns tragen müsste. Die jeder Einzelne tragen muss, wenn er das nicht in Anspruch nimmt. Aber wenn wir das tun, wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann kommt unser Leben in Ordnung und auch unsere Beziehung zu Gott. Dann kann er uns gnädig anschauen und nimmt uns an und gibt uns einen Platz im Himmel, weil dann der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem ich Jesus mein Leben gegeben habe, an dem ich gesagt habe, ja, ich möchte mit dir leben. Ich war ja mit meinen damals 12 Jahren noch sehr jung, aber mir war schon bewusst, dass in meinem Leben etwas ganz Besonderes geschehen war und dass dies auch mein ganzes Leben prägen sollte. Und auch für mich bestimmend war über meinen Tod hinaus. Mir war alles vergeben, ich war frei von Sünde. Und ich hatte die Zusage erhalten, dass ich Gottes Kind bin. Nichts und niemand mehr würde mich von Gott trennen können. War mir damals aber auch ziemlich sicher, dass ich von nun an ein Leben führen würde, das Gott gefällt. Schließlich war ich ja Christ. Das ist jetzt viele Jahre her. Und ich muss gestehen, das hat nicht geklappt. Ich habe in all den Jahren viele Dinge getan, die Gott mit Sicherheit nicht gefallen haben. Bin immer wieder vor ihm und auch an anderen Menschen schuldig geworden. Und wenn ich heute Morgen ein Buch dabei hätte, in dem das alles stehen würde, ich glaube, das wäre ganz schön dick. Aber dieses Buch gibt es nicht. Das gibt es weder in meinem Rucksack noch bei Gott. Und warum? Weil ich immer, immer wieder zu ihm kommen darf und ihm meine Sünden und all das, was verkehrt ist, all das, wo ich versage, wo ich sündige, hinlegen kann. Und da denke ich wirklich an den Vers, den Janette heute Morgen gelesen hatte. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln und irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Ja, wenn ich mein Leben so angucke, da sind ganz schöne viele Flecken und Runzeln. Oder die wären da. Und ich denke, ich bin auch nicht die Einzige, der es so geht. Aber wenn wir den Vers noch einmal lesen, dann lesen wir auch, dass er uns reinmachen will, dass er diese Flecken und Runzeln wegmacht. Egal wie oft ich komme, wenn ich bereue, wenn ich zu ihm gehe, dann vergibt er mir. Immer und immer wieder. 7 mal 77 Mal. Keiner von uns muss seine Sünden mit rumschleppen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns unser Leben so schön und so frei macht. Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns zu retten. Und diese Rettung ist uns in dem Moment zugesagt, in dem wir uns ihm unser Leben anvertrauen. Wir werden auf dieser Welt nicht vollkommen sein. Immer wieder werden wir Gott enttäuschen und sündigen. Und immer wieder können wir zu ihm kommen und er vergibt uns. Und er vergibt uns gern. Ist das nicht ein Grund, ihm immer wieder Danke zu sagen? Und das möchte ich einfach so als Frage in dem Raum stellen. Wenn Gott dir vergibt, gehst du dann wirklich hin und sagst ihm Danke? Ganz bewusst? Durch Jesus Christus sind wir gerettet. Er hat unendlich viel Geduld mit uns und er vergibt uns immer wieder. Gott handelt in unserem Alltag, in deinem und in meinem. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen, ihm unsere Bitten, unseren Kummer, unsere Sorgen bringen. Aber vergiss nicht, ihm zu danken und gib ihm die Ehre. Wir haben allen Grund dazu. Amen. Ja, und das wollen wir jetzt auch tun. Wir haben wirklich allen Grund, Gott zu danken. Und ich möchte das heute mit euch gemeinsam tun in einer Gebetsgemeinschaft. Und jeder, der das möchte und dem jetzt irgendwas auf dem Herzen liegt, wofür er danken möchte, der kann das in ein oder zwei Sätzen tun. Und da ist es auch ganz egal, ob das laut oder nicht so laut ist. Und vielleicht hilft es uns auch gegenseitig, einfach zu hören, wofür andere danken, um unserem eigenen Leben bewusst zu machen, ja, auch ich habe allen Grund zum Danken. Und ich werde das dann am Schluss abschließen. Wir beten.